begrüße Sie zur heutigen Sendung von Gesagt, Gedacht. Das Thema der Sendung wird weitgehend der Zeichenbegriff sein. Und dazu gibt es jetzt eine kleine Einleitung. Zeichen begegnen wir in vielfältigen Formen in unserem Alltag, seien es Hinweisschilder, Reklame, Lichter, Geräusche oder Schriftzeichen. Wir sind lebensweltlich in ein komplexes System von unterschiedlichen Zeichensystemen eingebunden, die wir erlernt, aber auch hervorgebracht haben, die wir zu deuten verstehen und die uns etwas über die Welt und das Selbst vermittelt. Zeichen scheinen gar die Bedingung der Möglichkeit unseres Wissens von der Welt darzustellen. Von der Antike, Aristoteles, bis zur Moderne, Pius bzw. bis zur Gegenwart von Umberto Eco, ist in der Philosophie bzw. Semiotik über das Phänomen der Zeichen nachgedacht worden. Etwa in welcher Form und aus welchen Gründen Zeichen es vermögen, Sachverhalte zu repräsentieren, mehr zu sein als bloße materielle Zeichen. Der englische Philosoph und Logiker William von Ockham war ein extremer Nominalist. Nach Ockham ist die Logik neben Rhetorik und Grammatik eine echte Anleitung zur Erkenntnis, die den Intellekt und seine Tätigkeit lenkt. Die Logik befasst sich mit der Analyse von Zeichen. Neben den beiden Modalitäten wahr und falsch nahm Ockham einen dritten Wert unbestimmt an. Man kann seine Theorie daher als Vorläufer für mehrwertige Logiken betrachten. Ockham lehnte die Meinung der Realisten ab, dass Universalien geistliche Wesenheiten sind und bezeichnete sie als Termini, die Klassen von Objekten und Relationen bezeichnen. Die Welt besteht nach Ockham aus einzelnen Dingen, verborgene Qualitäten habe man nirgends erkennen können. In diesem Zusammenhang formulierte er ein wichtiges Prinzip: Wesenheiten soll man nicht über Gebühr vermehren, denn es ist eitel, etwas mit mehr zu erreichen, was mit weniger zu erreichen möglich ist. Man nennt dieses Prinzip Ockhamsches Rasiermesser, weil es dazu dient, Platons Bart abzuschneiden. Schon Wilhelm von Ockham machte sich zu seiner Zeit Gedanken über das Zeichen. Seine Lehre vom Begriff als Zeichen revolutioniert die mittelalterliche Erkenntnistheorie, wenn sie die traditionelle Auffassung, der Begriff als Bild des Erkannten, an der Wurzel zerstört. Mit der Abbildtheorie wird zugleich die Abstraktionstheorie, welche erklären sollte, wie der Intellekt den allgemeinen Begriff aus dem sinnlichen, individuellen Vorstellungsbild ablöst, hinfällig und überflüssig. Weil Ockham in erster Linie eine negative Kritik intendiert, er insistiert auf der Destruktion eines Aberglaubens, interessiert er sich kaum für die Frage nach dem Ursprung der Universalien. Sie sind für ihn Bestandteile einer natürlichen Sprache, die sich bei der Begegnung mit der Außenwelt von selbst ergibt. Nun zu einem Aufsatz von Charles Ray Ortgen und Ivory Armstrong Richards. Zeichen sind nicht Abbilder der Wirklichkeit. Die Fortschritte der Wissenschaft haben zwar bewirkt, dass wir weit weniger unsicher als unsere Vorfahren wissen, was Stühle und Tische eigentlich sind, doch ist es Physikern und Philosophen noch nicht gelungen, die Frage außer Diskussion zu stellen. Alles ist der einhelligen Meinung, dass Stühle und Tische durchaus richtige Dinge sind. Sie sind da und man kann sie anfassen. Aber alle, die sich eine sachverständigende Meinung bilden können, stimmen auch darin überein, dass das, was wir sehen, ganz gewiss nicht sie selbst sind. Was ist da zu tun? Warum Wissenschaftler und alle sonstigen Berater heute einstimmig der Meinung sind, dass das, was wir sehen, nicht Stühle und Tische sind, wird sofort klar, wenn wir uns überlegen, was wir wirklich sehen, wenn wir solche Gegenstände betrachten. Auf der anderen Seite haben uns die bisherigen Erklärungen, was wir wirklich sehen, in der Sache nicht weitergebracht, und zwar wegen der schlechten Gewohnheit, die wir schon im zarten Alter annehmen, die Dinge, die uns interessieren, falsch zu benennen. Das Folgende zum Beispiel ist eine verbreitete Art des Vorgehens, die zeigt, auf welche Weise diese Gewohnheit entsteht. Ich erinnere mich, dass ich einmal das Wort für Tisch herausfinden wollte. Fünf oder sechs Jungen standen um uns herum und ich klopfte mit dem Zeigefinger auf den Tisch und fragte, was ist das? Der eine Junge sagte, es sei ein Dodela, ein anderer, es sei ein Etanda. Ein dritter antwortete, es sei ein Bokali, ein vierter, es sei Elamba. Und der fünfte sagte, es sei Mesa. Diese verschiedenen Worte schrieben wir uns in unser Notizbuch und waren hochbefriedigt darüber, dass wir unter einem Volk arbeiteten, das eine so reiche Sprache besaß, dass es fünf Wörter für einen einzigen Gegenstand hatte. Der hochwürdige Herr ging von der Annahme aus, er sei, da er eine präzise Frage gestellt hatte, auch berechtigt, eine präzise Antwort zu erwarten. Hätte er sich auch nur ein wenig Gedanken darüber gemacht, was er wirklich sah oder beklopfte, so wäre es ihm erspart geblieben, erst später das Folgende entdecken zu müssen. Der eine Junge hatte gedacht, wir wollten das Wort für Klopfen wissen. Stand, wir suchten nach dem Wort für das Material, aus dem der Tisch gemacht war. Wieder ein anderer hatte die Idee, wir wollten das Wort für Härte. Ein weiterer dachte, wir suchten nach seinem Namen für das, was den Tisch bedeckte. Und der Letzte, dem vielleicht einfach nichts anderes einfiel, gab uns das Wort Mesa, Tisch, eben das Wort, das wir suchten. Eine ähnliche Entdeckung erwartet die Experten und es ist vielleicht nicht unangebracht, auf die Hauptzüge dieses bevorstehenden Wissensfortschritts hinzuweisen. Auf den ersten Blick überraschte es, dass die modernen Forscher erst so spät die Analyse von Zeichensituationen aufgenommen haben, wie sie von Ockham begonnen wurde. Aber offenbar war ihre Unsicherheit in Dingen, die sie als zur Domäne der Metaphysiker gehören ansahen, so groß, dass sie ihre Neugier bezüglich der Prinzipien der Deutung, die in jedem Stadium ihrer Arbeit mitbeteiligt waren, blockierte. Ferner konnte man, solange die Auseinandersetzung mit Spezialisten auf anderen Gebieten vermieden wurde, eine Menge auch ohne die Erkenntnis erreichen, dass eine wissenschaftliche Behandlung der Wahrnehmung nur möglich ist, wenn ihr Charakter als Zeichensituation analysiert wird. Die isolierte Äußerung von Helmholtz ist deshalb umso bedeutender, denn nicht nur war er einer der profundesten naturwissenschaftlichen Denker der Neuzeit, er nahm auch, wie wir aus seinen Briefen wissen, sein ganzes Leben lang lebhaftes Interesse an philosophischen Auseinandersetzungen. Im Jahr 1886 sagte er sogar, kein moderner Philosoph habe sich ernsthaft mit dem Problem beschäftigt, auf welche Weise wir von einfachen Sinneseindrücken zu Urteilen der Wahrnehmung gelangen. Er war stark von Kant beeinflusst, der trotz seiner verwirrenden Methodik ständig dicht davor zu stehen scheint, die zentrale Frage der Deutung anzupacken und den man den überzeugendsten Nominalisten der Moderne genannt hat. Aber die Theorie der Zeichen, die sich in verschiedenen Teilen von Helmholtz' Schriften findet, hat nichts Besonderes Kantianisches. Unser Wissen, so behauptet er, nimmt die Gestalt von Zeichen an, und diese Zeichen interpretieren wir dahin, dass sie die unbekannte Beziehung von Dingen in der Außenwelt bedeuten. Die Sinneseindrücke, die allen Wahrnehmungen zugrunde liegen, sind subjektive Zeichen äußerer Objekte. Die Qualitäten von Sinneseindrücken sind nicht die Qualitäten von Objekten. Zeichen sind nicht Abbilder der Wirklichkeit. Ein Zeichen braucht keinerlei Ähnlichkeit mit dem, was es bedeutet, zu haben. Die Beziehung besteht einfach in der Tatsache, dass das untere, dass das unter gleichen Bedingungen wirkende Objekt das gleiche Zeichen hervorruft, so dass verschiedene Zeichen stets verschiedenen Sinneseindrücken entsprechen. Bei der Erörterung der Art und Weise, in der wir Sinneseindrücke in Begriffen einer äußeren Welt interpretieren, hat Helmholtz Gelegenheit darzulegen, dass die Mannigfaltigkeit der optischen Zeichen so groß ist, dass uns die Vielfalt und Komplexität der Nachrichten, die sie uns vermitteln, nicht zu überraschen braucht. Die elementaren Zeichen der Sprache sind nur 26 Buchstaben. Wenn wir aus diesen 26 Buchstaben die gesamte Literatur und Wissenschaft herausholen können, dann können wir sicher sein, dass die 250.000 Fasern unseres Sehnervs ein noch reicheres und feiner abgestuftes Wissen vermitteln. Was sehen wir, wenn wir einen Tisch anschauen? Zuerst einen beleuchteten Bereich, der etwas Luft enthält und von Strahlen erhellt wird, die teilweise aus der Richtung des Tisches, teilweise aus anderen Quellen kommen. Dann die weiter entfernten Begrenzungen dieses Bereiches, Oberfläche von Gegenständen, einschließlich eines Teils der Tischoberfläche. Wenn wir jetzt auf das, was wir sehen, zeigen und es dieses nennen, so sind wir, wenn unsere Aufmerksamkeit auf den Tisch konzentriert ist, in Gefahr zu sagen, dies ist ein Tisch. Wir müssen also sehr vorsichtig sein. Und wo ist nach diesem Schema die Farbe? Irgendwo im Auge, wie jeder entdeckt, der Lust hat, sich selber einen Schlag aufs Auge zu versetzen. Was wir beschrieben haben, ist nicht der Tisch, obwohl ein Teil des von uns Beschriebenen ein Teil des Tisches ist. Alles, was wir unter diesen Umständen sagen und das den Tisch einbegreift, begreift auch Interpretation ein. Wir interpretieren ein Zeichen, einen bestimmten Teil des Gegebenen dahin, dass es etwas anderes als es selbst bedeutet, in diesem Fall den Tisch. Aber das ist nicht der gesamte Sachverhalt und hier erscheint es möglich, etwas ganz Neues zu sagen. Es wäre seltsam, wollte man behaupten, dass wir irgendetwas sehen, das nicht vor dem Auge liegt, das nicht wie eine Musca volitans Bilder auf die Retina wirft. Puristen müssen also daran festhalten, dass wir nie Farbe sehen. Aber gerade Farben und derartige direkt aufgefasste Entitäten sind die anfänglichen Zeichen, auf denen alle Deutungen, alles Folgern, alles Wissen beruht. Und was ist es, das wir durch Deutung erfahren? Es ist das, was gegenwärtig ist. Ein Ganzes, das sich, wie wir im Laufe der Zeit lernen, aus dem beleuchteten Bereich der Luft und den anderen Teilen zusammensetzt, indem wir aber diese benennbaren Komponenten nur nach einem langen, nach experimentellen Methoden durchgeführten Interpretationsprozess unterscheiden. Das Kind lernt zuerst und so weiter und so weiter. Was ist nun aber dieses direkte Auffassen, dem eine so wichtige Rolle zugewiesen wird? Die richtige Antwort wird gewöhnlich ohne Zögern vorgeworfen. So sehr läuft sie einigen unseren liebsten Sprachgewohnheiten zuwider. Direkt aufgefasst werden heißt, dass in den Nerven bestimmte Vorgänge verursacht werden, hinsichtlich derer die Neurologen gegenwärtig nicht mehr sagen, als eben, dass sie stattfinden. Was direkt aufgefasst wird, ist also eine Veränderung eines Sinnesorgans und das Auffassen selber eine weitere Veränderung des Nervensystems, über die wir in späteren Zeitpunkt Informationen erwarten dürfen. Das sei bloßer Materialismus? Entsprechend missverstanden ist es das. Für sich selber jedoch ist es nicht mehr als ein in hohem Maße wahrscheinlicher Schritt der plausibelsten systematischen Erklärung des Wissens, die man geben kann. Bei allen bisher vorgebrachten Erklärungen muss an irgendeinem Punkt zumindest eine undefinierbare Idee eingeführt werden. Muss zumindest eine letztlich und unheilbar mysteriöse zusätzliche Entität postuliert werden, irgendeine Beziehung des unmittelbaren Wissens, die weitere Unerklärbarkeiten im Gefolge hat. Inzwischen wird allein eingeräumt, dass wir schon über eine Menge Wissen verfügen. Wir haben die Naturwissenschaften und hier soll mit Nachdruck der Meinung Ausdruck gegeben werden, dass wir bereits das Material für eine Erklärung des Wissens selbst haben, vorausgesetzt allerdings, dass zuerst gewisse symbolische Verwirrungen durchschaut und beiseite gefegt werden. Die wichtigsten dieser Verwirrungen beruhen auf einem Missverstehen der Natur der Feststellung. Eine Feststellung treffen heißt einen Bezug symbolisieren. Wie sehr wir uns auch bemühen mögen, über Bezüge kann unser Wissen nicht hinausgehen. Richtiger Bezug ist der Bezug auf ein Gesamt von Referenten in ihrem richtigen Zusammenhang. Falscher Bezug ist der Bezug auf sie als in einer anderen Anordnung befindlicher als der, in der sie tatsächlich zusammenhängen. Der Fortschritt des Wissens ist die Zunahme unseres Vermögens, uns auf Referenten, wie sie tatsächlich zusammenhängen, zu beziehen. Das ist alles, was wir tun können. Das Was von Referenten können wir durch keinerlei Spiegelfechterei entdecken. Wir können nur das Wie entdecken. Das ist natürlich eine alte, wohlbekannte Lehre, aber sie muss immer wieder bekräftigt werden, so oft der Metaphysiker sich einmischt. So oft der Metaphysiker sich einmischt, komme er nur als Materialist, Spiritualist, Dualist, Realist oder mit einer anderen Antwort auf eine unmögliche Frage. Unglücklicherweise hat er bei unserer gegenwärtigen Unkenntnis über den Mechanismus der Sprache gute Möglichkeit, scheinbar undurchdringliche Barrieren aufzurichten. Der einzige Weg, diese Barrieren zu umgehen, ist, von dem auszugehen, was uns an Fakten darüber bekannt ist, wie wir Wissen erwerben. Dann ist mit einer Erklärung der Deutung, wie der hier skizzierten, der Weg offen zur Systematisierung all dessen, was wir wissen, und ferner auch all dessen, was hier gewusst wird. Kehren wir zu unserer Skizze einer systematischen Darstellung der Wahrnehmung zurück. Direkt aufgefasste Veränderungen der Retina, wie zum Beispiel Farbe, sind mithin anfängliche Zeichen von Objekten und Vorgängen. Oder wie immer sonst wir übereinkommen, Referenten zu symbolisieren. Merkmale von Dingen, die wir durch Interpretation entdecken, wie zum Beispiel Formen von Kegeln oder Tischen, sind Zeichen zweiter bzw. dritter Stufe. Andererseits sind Formen von anfänglichen Zeichen, etwa Veränderungen der Retina, Zeichen erster Stufe. Man lege ein neues 2-Schilling-Stück aus Nickel auf die Handfläche und strecke den Arm horizontal aus, und man wird feststellen, dass eine wahrheitsliebende Person die Form der Münze als elliptische beschreiben würde. Schaut man auf die Münze senkrecht von oben herab, so wird man zu der Meinung kommen, dass sie rund ist. Ist nun das 2-Schilling-Stück kreisförmig oder elliptisch? Was für ein unlösbares Problem. Wenn wir sagen, dass in beiden Fällen die Oberfläche der Münze das für uns Gegebene ist, dann scheint es, dass die Münze sowohl kreisförmig als auch elliptisch ist. Und das ist absurd, denn wir wissen, und alle Physiker behaupten hartnäckig, dass sie sich nicht messbar verändert hat und tatsächlich kreisförmig ist. Wir haben deshalb die Wahl, uns entweder der Meinung der Metaphysiker anzuschließen, dass das Universum sehr paradox sei, beziehungsweise der höflichen Essayisten, dass es sehr seltsam sei, beziehungsweise der Bischöfe, dass es sehr wunderbar sei. Oder aber zu sagen, dass nicht die Oberfläche im einen oder anderen Sinn das Gegebene ist. Die Methode, durch die dieses uralte Ärgernis beseitigt wird, lässt sich mit gleichem Erfolg auf alle anderen Fundamentalprobleme anwenden. Jedes Mal, wenn scharfsinniges Denken einen Widerspruch in sich selbst entdeckt, diese gleiche Münze, die ich sehe, ist sowohl rund als auch elliptisch, oder dieser gleiche Stock, den ich im Wasser sehe, ist sowohl gerade als auch gekrümmt, ist das Anzeichen für schlechte Symbolisierung, und wir müssen das fehlerhafte Symbol ausweiten, bis wir die mehrdeutige Zeichensituation entdecken, die den Ärger verursacht hat. Dann bemerken wir die Mehrdeutigkeit und verbessern unsere Symbolik, um den Unsinn zu vermeiden, zu dem wir sonst geführt wären. So sagen wir im Falle des 2-Schilling-Stücks, die Grundfläche dieses Kegels, die mein Zeichen ist, ist schrägwinklig und kreisförmig und ist die Oberfläche der Münze, die ich sehe. Aber ein normaler Querschnitt dieses Kegels ist elliptisch. Man kann ebenso sagen, dass ich die Münze sehe, wie dass ich einen Kegelschnitt sehe, aber weder das eine noch das andere ist unmittelbar gegeben. Selbst der ganze Kegel, von dem beides Teile sind, ist aus dem weiteren Kegel herausgenommen, der außer dem Münzenkegel die Kegel von allem, was ich sehe, einschließt, das gesamte Datum, das mein Gesichtsfeld darstellt. Diese Auswahl von Teilkegeln aus dem Gesamtkegel des Gesichtsfeldes wird unter normalen Umständen fehlerfrei vorgenommen. In der Tat hätte man vielleicht nie vermutet, dass sogar hierbei Interpretation im Spiele ist, gäbe es nicht den Fall der Doppelbilder. Jedes der beiden Augen hat seinen eigenen Gesamtkegel, aber normalerweise lernen wir, innerhalb der beiden Gesamtkegel gewisse Teilkegel zu identifizieren, als hätten sie dieselbe Grundfläche. Wenn die retinale Korrespondenz, durch die wir dies tun, gestört ist, zum Beispiel wenn wir den Augapfel leicht anstoßen oder den Blick von einem nahen auf ein entferntes Objekt überspringen, misslingt uns die richtige Identifizierung und wir sagen, wir sehen zwei Münzen. Gegeben ist, wie stets beim binokularen Sehen, zwei Kegel mit einer gemeinsamen Grundfläche. Wegen des retinalen Wechsels aber bricht die normale automatische Methode der Identifizierung zusammen und wir sehen eine Münze, als ob sie an zwei Plätzen wäre. Wir deuten zwei Kegel mit einer gemeinsamen Grundfläche, als ob die Kegel mit je besonderen Grundflächen wären. Reflexion und Refraktion. Die ganze Theorie des Sehens steckt voll solcher Rätsel, die durch die oben erwähnte Theorie der Zeichen gelöst werden müssen. Durch diese Theorie der Zeichen können wir also nicht nur die einschlägigen vorwissenschaftlichen Paradoxe ausräumen, sondern auch eine neue Grundlage für die Physik schaffen. Man nimmt allgemein an, dass dem, was wir sehen, die Dinge, die wir uns vorstellen, gegenüberstehen und dass die letzteren in gewissem Sinne nicht real sind. Diese Unterscheidung zwischen Sehen und Vorstellen ist irreführend, und von den Dingen, die wir mit Recht zu sehen behaupten, sind jene Teile, die wir nicht sehen, ebenso wirklich wie die von uns Gesehenen. Die Rückseite des Mondes, die wir niemals sehen, ist nicht weniger wirklich als die Seite, die unser Auge wahrnimmt. Die Atome, deren Bahnen fotografiert werden, die Elektronen, die wir nicht sehen, sind, wenn die Interpretationsbemühungen des Physikers fortgesetzt wird, ebenso wirklich wie die der Wahrnehmung übermittelter Zeichen, von denen er ausgeht. Wenn wir unsere Stühle und Tische anschauen, sehen wir ein Datum Datissimum, dann Kegel, dann Oberfläche, Stuhl, Beine, Sitz, Lehne, Holz, Bambus, Fasern, Zellen, Moleküle, Atome, Elektronen, wobei die vielen Sinne von Sehen mit dem Wechsel der Zeichensituationen in geordneter Hierarchie fortschreiten. Und so wie der Blickpunkt, das Interesse, die wissenschaftliche Methodik und das Forschungsziel sich ändern, so wechseln auch die Ebenen, die durch diese Bezüge dargestellt werden.
Don't worry, R2, we're going.